So, von der festen Erde übers Meer nun zur belebten Welt. Volker Moosbrugger, der Generaldirektor der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung, wird den dritten Auftaktvortrag halten.
So, mal schauen, ob ich mit diesem komplizierten Gerät zurechtkomme. Jawohl. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie in die Biosphäre führen. Mein Auftrag ist, Ihnen zu zeigen, welche Rolle die Biosphäre im System Erde nun tatsächlich spielt. Wir alle wissen, dass das Klimasystem beliebig komplex ist. Da sehen Sie einen Teil dieser ganzen Komponenten, die da eine Rolle spielen. Das, was mich beschäftigen soll, ist all das, was irgendwo im weitesten Sinne mit der Biosphäre zu tun hat. Und damit ich Ihnen das ein bisschen strukturiert nahebringen kann, lassen Sie mich ganz kurz erläutern nochmal, wie Klimawandel grundsätzlich funktioniert. Das Grundprinzip ist simpel, das kennen Sie alle. Angetrieben wird das Klimasystem von der Sonne. Das ist die einkommende Strahlung. Ein Teil wird direkt reflektiert, ein anderer Teil dient dazu, um Atmosphäreoberfläche aufzuwärmen. Und dann gibt es eben hier eine langwellige Rückstrahlung, die Wärmestrahlung. Wenn das alles wäre, hätten wir eine globale Mitteltemperatur irgendwas um 15, 16 Grad. Tatsächlich ist es natürlich nicht so. Die ist regional sehr unterschiedlich. Das hängt damit zusammen, dass das Verhältnis von einkommender Energie und ausgestrahlter Energie von Punkt zu Punkt variiert. Hier am Äquator gewinnen wir Energie, da an den Polen verlieren wir Energie. Und das impliziert, dass wir sowas wie einen Energietransport haben, letztlich vom Äquator zum Pol. So, und damit, dieser Energietransport, sollte ich noch dazu sagen, vom Äquator zum Pol, der funktioniert entweder über sensible Wärme, also warme Luft, über latente Wärme, das ist letztlich Wasserkreislauf, und schließlich über den Ozean, und das Ganze ist je nach Breitengrad unterschiedlich verteilt. So, und das ist im Prinzip auch schon alles, wie Klimawandel funktioniert. Klimawandel können Sie erzeugen, indem Sie im Wesentlichen an vier Stellschrauben drehen. Sie können die Einstrahlung verändern, Sie können die Zusammensetzung der Atmosphäre verändern, Sie können die Oberfläche der Erde verändern oder Sie können den Energietransport verändern. Das sind im Prinzip die vier Variablen, über die Sie Klimawandel erzeugen können. Und da, wo die Biosphäre eingreift, sind diese drei. Die Biosphäre verändert die Atmosphäre, verändert die Oberfläche und verändert den Energietransport. Und das möchte ich Ihnen im Folgenden ein bisschen näher bringen. Zunächst einmal wollen wir betrachten, wie Biosphäre Einfluss nimmt auf das Klimageschehen. Im Prinzip sind das die wesentlichen Prozesse. Die Biosphäre nimmt Einfluss auf den Energieaustausch, auf den Impulsaustausch mit der Atmosphäre, nimmt Einfluss auf die Atmosphärenzusammensetzung über die biogeochemischen Kreisläufe, nimmt Einfluss auf Massentransport, also Wind zum Beispiel, und Einfluss auf Aerosole und verschiedene andere Prozesse. Ich will Ihnen nur zwei Beispiele zeigen, welche Rolle die Biosphäre spielt. Das ist ein Blick, und zwar zunächst mal gezeigt am Strahlungshaushalt bezogen auf Albedo. Also Albedo ist der Anteil der rückgestrahlten Sonnenenergie. Das zeigt Ihnen das Verteilungsmuster der Albedo. Hohe Albedo hier, geringe Albedo da. Hier wird also viel Energie absorbiert. Und Sie sehen natürlich, dass die Albedo auf der Erde sehr stark variiert, und zwar eben sehr stark davon abhängig ist, ob ich Vegetation habe oder eben eine Wüste und auch welche Vegetation ich habe. Albedo ist also ein wichtiger Einflussfaktor, bei dem die Vegetation oder die Biosphäre eine Rolle spielt. Zweiter wichtiger Punkt sind die Stoffkreisläufe. Die Biosphäre letztlich kontrolliert alle oberflächennahen Stoffkreisläufe. Kohlenstoff, Stickstoff, Phosphor, Schwefel, DMS, Wasser und viele andere mehr. Das hängt einfach damit zusammen, dass heute, das war nicht immer so, dass heute eben die Biosphäre gewissermaßen das Interface darstellt zwischen Atmosphäre und Geosphäre und vielfach eben auch der Hydrosphäre. Dieses Bild haben Sie schon gesehen, das ist eine Darstellung des Kohlenstoffkreislaufes heute. Ich habe Ihnen unten mal die Bilanz gezeigt für den anthropogenen Input an Kohlenstoff. In Größenordnung sind es 8 Gigatonnen Kohlenstoff pro Jahr, die wir in die Atmosphäre reinpacken. Davon akkumuliert sich in der Atmosphäre nur etwa 3 Gigatonnen, Milliarden Tonnen. Und der Rest geht zum Teil in den Ozean und zum Teil aufs Land. Und hier ist ganz wesentlich die Biosphäre beteiligt, wie Frau Lochte schon gezeigt hat, für den Ozeanteil. Und so ähnlich funktioniert es letztlich auch für den Landteil. Das heißt, es gibt eine biologische Pumpe. Dass das eine zentrale Rolle spielt, hat Ihnen Frau Lochte an diesem Beispiel CO2 über die letzten 600.000 Jahre bereits skizziert. Nicht? Wir sehen, dass CO2 rauf und runter geht, parallel zu Methan und Temperatur. Und Frau Lochte hat Ihnen auch deutlich gemacht, dass im Detail eigentlich diese Kopplung zwischen CO2, Methan und Temperatur zwar mit Sicherheit mit der Biosphäre zusammenhängt, aber im Detail eben noch nicht verstanden ist. Diese Kopplung CO2-Biosphäre, CO2 der Atmosphäre und Biosphäre geht sehr weit zurück. Das zeichnet sich im Extremfall ab vor etwa 300 Millionen Jahren. Das ist eine Zeitskala hier. Hier 500 Millionen, da 300 Millionen, hier 60 Millionen, da sind wir heute. Das ist eine Temperaturkurve, schematisch für die Erdtemperatur über die letzten 500 Millionen Jahre. Und Sie sehen, das sind diese warm-kalt großen Greenhouse-Eishaus-Zyklen, die Herr Hüttel auch schon gezeigt hat. Und hier gibt es eine große Kaltphase vor rund etwa 300 Millionen Jahren mit dieser ausgeprägten Gondwana-Vereisung. Die geht ganz wesentlich auf einen evolutionären Schritt zurück, nämlich die Besiedlung des Festlandes mit Pflanzen. Da tauchen zum ersten Mal in großem Umfang Wälder auf. Und diese Wälder führen dazu, dass in dieser Zeit, das ist wieder Millionen Jahre, 300 Millionen heute, dass in dieser Zeit der Kohlendioxidgehalt deutlich runtergeht, als Folge der Besiedlung des Festlandes mit Pflanzen. Ähnliches Spiel kann man treiben mit dem Wasserkreislauf. Hier sehen Sie den Wasserkreislauf. Sie alle wissen, dass natürlich auf dem Ozean mehr verdunstet, als es auf dem Ozean regnet. Ein Teil des Wassers, das im Ozean verdunstet, wird nämlich aufs Land transportiert und regnet dort ab und führt dann dazu, dass wir so einen Rückfluss haben. Ein Großteil des Wasserkreislaufes auf dem Festland geht heute durch Pflanzen. Also wir reden nicht von Evaporation dann, sondern von Transpiration. Und hier sehen Sie mal für das Amazonasbecken, etwa 50% dessen, was als Niederschlag runtergeht, wird über die Pflanzen wieder verdunstet. Nur 25% ist Evaporation über freie Wasseroberflächen. Das zeigt Ihnen schon, wenn Sie hier die Wälder wegnehmen, haben Sie einen völlig anderen Wasserkreislauf, weil Ihnen nämlich dieser Transpirationsanteil auf einmal fehlt. Wenn man diese beiden Effekte mal kombiniert, sage ich mal Strahlung, Albedo-Effekt und Wasserkreislauf, dann kann ich Ihnen an diesem Beispiel und noch an einem weiteren kurz zeigen, welche Größenordnung diese Effekte etwa erreichen können. Ich zeige Ihnen hier ein Beispiel, das Herr Michels in einem späteren Vortrag noch ein bisschen ausarbeiten wird. Da geht es um das Klima des oberen Miozäns vor etwa 8 Millionen Jahren. Da sah die Welt durchaus anders aus als heute, aber nicht völlig anders. Tatsächlich war zum Beispiel die Vegetation anders. Das ist die heutige Vegetation, das ist die damalige Vegetation. Damals gab es etwa 25% mehr Wälder als heute. Was Sie jetzt machen können, ist, Sie schauen einfach mal, Sie rechnen das Obermiozän mit der heutigen Vegetation und Sie rechnen das Obermiozän mit der damaligen Miozän und rechnen die Differenz aus. Dann kriegen Sie den Effekt, der nur durch die Vegetation rauskommt. Und da sehen Sie beim Temperatureffekt, kriegen Sie nur durch die Vegetation regional Erwärmungen um mehrere Grad. Hier gezeigt bis zu 4 Grad. Und noch interessanter ist der Blick auf den Wasserkreislauf. Sie sehen nämlich globale Effekte auf den Wasserkreislauf. Und das besonders Interessante ist, dass, obwohl Sie nur die Vegetation geändert haben, kriegen Sie auch Unterschiede in Evaporation und Niederschlag auf den Ozeanen. Zum Beispiel hier in diesen Regionen bekommen Sie nur, indem Sie hier 25% mehr Wälder unterbringen, mehr Evaporation und hier kriegen Sie mehr Niederschläge. Das zeigt Ihnen also, dass Vegetation nicht nur auf die Temperatur eine Auswirkung hat, typischerweise Erwärmung, sondern eben ganz erheblich auch auf den Wasserkreislauf und damit auf den latenten Wärmetransport. Das ist eine regionale Studie, die von einem unserer Kollegen aus diesem Biodiversitäts- und Klimaforschungszentrum vor einiger Zeit mal gemacht worden ist. Da wird untersucht, welchen Einfluss eigentlich der Übergang hätte bei uns in Europa, das sehen Sie hier, Spanien, Skandinavien, Europa, wenn wir von der jetzigen Vegetation zur natürlichen Vegetation übergehen. Also heute eine anthropogene, welchen Effekt hätte es, wenn wir zur natürlichen Vegetation übergehen? Und da sehen Sie, das hat signifikante Unterschiede in den Niederschlägen, und zwar um 25% plus minus kann es rauf und runter gehen. Einmal ist es Frühjahr, also Mai, und einmal ist es Sommer. Nur indem Sie Vegetation verändern, kriegen Sie signifikante Veränderungen in den Niederschlägen. Das heißt, das, was wir jetzt für Kohlenstoff und Wasser gemacht haben, könnten Sie letztlich für viele andere Kreisläufe auch tun, nur wissen wir da sehr viel weniger. Ein großes Problem ist tatsächlich, dass wir bisher wenig wissen über die Gesamtemissionen, die aus der Biosphäre rauskommen. Dieses Bild habe ich vom Max-Planck-Institut in Mainz entnommen. Das zeigt Ihnen, welche Größenordnungen an Stoffen, und zwar vor allem Organika, jährlich pro Jahr, Millionen Tonnen pro Jahr in die Atmosphäre rausgehen. Ein ganz komplexer Mix von Stoffen, von dem wir bisher wirklich ihre Klimawirksamkeit nur in Ansätzen verstehen. Sie erinnern sich auch, vor ein paar Jahren war auch durchaus in der Diskussion, ob nicht die Landvegetation einen wesentlichen Beitrag zum Methan liefert. Das ist nach wie vor umstritten. Sie sehen also, Biosphäre steuert ganz wesentlich das Klima. Ist nicht nur ein Randphänomen, sondern sie steuert ganz wesentlich. Wir müssen aber ehrlicherweise sagen, wir verstehen das Grundprinzip aber im Detail, wie es wirklich funktioniert, dass wir es auch modellieren können. So weit sind wir noch nicht. Gehen wir jetzt zum zweiten Wechselwirkungsbogen. Klima nimmt Einfluss auf die Biosphäre. Bevor ich Ihnen das zeige, möchte ich Ihnen zunächst einmal deutlich machen, dass die Biosphäre auch einen Wert an sich darstellt. Wir fokussieren sehr stark auf das Klima heutzutage. Ich möchte deutlich machen mit 2, 3 Folien, dass Biosphäre auch einen Wert an sich darstellt. Nicht nur das Klima ist wichtig, sondern die Biosphäre und ihr Zustand ebenfalls. Wenn wir von Biosphäre reden, dann meinen wir typischerweise eigentlich eher das, was wir heute unter dem Schlagwort Biodiversität zusammenfassen. Da geht es schon um die Strukturierung der Biosphäre, typischerweise eben um die Vielfalt der Gene, der Arten, der Wechselwirkungen und der Ökosysteme. Es geht also nicht nur darum, eine Biosphäre zu haben, sondern eigentlich darum, welche Struktur wir haben. Bezogen auf die Arten zeige ich Ihnen nur mal, wo wir heute etwa stehen. Wir kennen etwa 2 Millionen Arten. Wir schätzen aber, und das sind wirklich wissenschaftlich belegte, statistisch belegte Schätzungen, irgendwas zwischen 5 und 100 Millionen Arten gibt es. Da sehen Sie, was wir bisher nur an Wissen haben. Das ist eben wirklich nur ein Bruchteil dessen, und was existiert. Und das ist nur bezogen auf die Arten, nicht auf die Gene, nicht auf die Ökosysteme, nicht auf die Wechselwirkungen. Die Frage, warum brauche ich denn die alle? Sind die wichtig? Jawohl, wir nutzen die Biosphäre in einem enormen Umfang. Wir unterscheiden sogenannte Use Values, da gehören die ganzen Nahrungsmittel und direkten Produkte, die wir daraus nehmen, aber daneben auch die Non-Use Values, also die Systemdienstleistungen. Das Ganze läuft unter Ecosystem Services. Den Gesamtwert, den wir aus der Biosphäre rausnehmen, wird heute versucht, präzise zu schätzen. Es gibt ältere Schätzungen, die so etwa 12 Jahre alt sind, das ist in Science publiziert, also schon eine seriöse wissenschaftliche Arbeit, kommt auf 30 Billionen Euro pro Jahr, also 30 mal 10 hoch 12 Euro pro Jahr, die wir an Werten aus der Biosphäre rausnehmen. Und Sie sehen, das ist natürlich regional sehr unterschiedlich. Wir versuchen, oder wir, heißt Bundesrepublik, hat das wesentlich angestoßen, diese Werte sehr viel präziser zu schaffen. Da geht es darum, im Moment so eine Studie fertigzustellen, die nennt sich The Economics of Ecosystems and Biodiversity, wo genau versucht wird, die Wertschöpfung, die wir aus der Biosphäre rausnehmen, präziser zu fassen, um nachher auch abschätzen zu können, welche Konsequenzen eigentlich Verlust an Biosphäre und Biodiversität hat. Soweit also als kurzer Exkurs, wie wichtig Biosphäre ist für uns. Wann immer wir Klima verändern, nehmen wir automatisch auch Einfluss auf diese Biosphäre und die Biodiversität. Das hat Konsequenzen für die Evolution und Aussterben von Organismen, das hat Konsequenzen für die Ökologien, für die Ökosysteme, die Biome, das steht für Plant Functional Types, das hat auch Konsequenzen für die Lebenszyklen der einzelnen Organismen bis hin zur Physiologie. Und ich zeige Ihnen ein paar Beispiele. Sie alle wissen, dass wir gegenwärtig einen enormen Verlust an Biodiversität haben. Das sind die Daten zum Beispiel aus dem IUCN Red Data Book. Etwa 40% der untersuchten Arten sind bedroht, sind endangered species. Die Aussterberate ist gegenüber dem Hintergrundaussterben 100 bis 1000 Mal höher als normal. Hier zeige ich Ihnen einen der Beispiele, die vor 1, 2 Jahren auch durch die Presse gegangen sind. Mit diesem Aussterben stehen wirklich auch wirtschaftliche Verluste gehen wirtschaftliche Verluste einher. Das ist einer von diesen magenbrütenden Fröschen. Da gibt es nur zwei Arten, die hier in Australien, Ostaustralien vorkommen oder vorkamen. Das sind Frösche, die ihre Eier eigentlich nachher fressen und ihre Jungen, die Kaulquappen, im Magen aufziehen, ohne die zu verdauen. Man war an diesen Fröschen interessiert, weil man daraus Enzyme gewinnen wollte, eigentlich gegen Gastritis. Nicht? Wie schaffen die das, dass sie ihre Kaulquappen nicht verdauen? Also man war daran interessiert, aber die waren, als man dann dahin gegangen ist, sie waren einfach weg. Im Moment gibt es die nicht mehr. Und das ist eben tatsächlich so. Viele von den Arten, die verschwinden, von deren potenziellem Nutzen, wissen wir überhaupt nicht. Was ist nun der Treiber von diesem Biodiversity Loss? Der wichtigste Treiber ist Landnutzung. Wir expandieren, wir Menschen expandieren nach wie vor ungebrochen in die Natur hinein. Aber der zweitwichtigste Treiber ist bereits Klimawandel und dann weitere Faktoren, Stickstoffeintrag, aber auch Austausch von Arten oder von Organismen. Das ist also der eine Punkt. Klimawandel hat weitreichende Konsequenzen für Aussterben von Arten, ist der zweitwichtigste Treiber des Biodiversity Loss. Wann immer Sie Klima verändern, verändern Sie automatisch auch die Ökosysteme. Und zwar werden die Ökosysteme nicht einfach nach Norden oder Süden wandern, wenn es wärmer oder kälter wird, sondern die einzelnen Arten wandern getrennt. Und darüber wird Herr Tackenberg nachher ausführlich auch reden. Das heißt, wann immer Sie Klima verändern, kriegen Sie neue Ökosysteme. Nicht Ökosysteme, die wandern, sondern Sie kriegen auch neue Ökosysteme. Und noch viel schlimmer ist, wir müssen feststellen, dass auch das, was wir eigentlich gedacht haben, was einigermaßen stabil sein sollte, nämlich die sogenannten Plant Functional Types, dass die sich im Laufe der Zeit verändern. Plant Functional Types sind eigentlich genauso definiert, weil man hofft, das sind Funktionstypen der Vegetation, die direkt mit dem Klima gekoppelt sind und sollten eigentlich invariant sein vom Klimawandel. Und aus diesen Plant Functional Types können Sie letztlich nachher sowas wie Biome rekonstruieren. Und diese Biome können Sie dann in einfachen Biommodellen dem Klima zuordnen. Zum Beispiel sind hier zwei Klimaparameter, das ist die Jahresmitteltemperatur und das ist Sommer, also Mean Annual Range of Temperature, Differenz zwischen Sommer und Winter. Und je nachdem, wie die Klimaparameterkombination aussieht, sind Sie eben beim Nadelwald oder bei Laubmischwald und, und. Das passiert auf der Annahme, dass grundsätzlich eigentlich diese Plant Functional Types stabil sein sollten und damit auch die Biome in ihrem Bezug zum Klima. Mit raffinierten Methoden können Sie das nun auch in die Erdgeschichte zurückverfolgen und Sie stellen fest, die sind mitnichten stabil. Das sind genau die gleichen Parameter wie vorhin, das ist exakt das gleiche Diagramm und da ist die Grenze zwischen laubwerfenden Wäldern und immergrünen Wäldern. Und Sie sehen, das ist die Grenze zwischen laubwerfenden und immergrünen Wäldern heute und das ist die Grenze, die im Tertiär existierte, also vor mehreren Millionen Jahren. Das heißt, die Biomgrenze ist ebenfalls variabel in der Zeit. Damit sehen Sie also, das Klima, wenn das sich ändert, haben Sie immer weitreichende Einflüsse auch auf die Biosphäre. Nachdem wir auch die Biosphäre als ein wertvolles Gut betrachten, hat das natürlich auch für uns Menschen unmittelbare Konsequenzen, unabhängig vom Einfluss des Klimawandels selbst. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir hier sagen, verstehen wir eigentlich noch weniger als da unten. Wir haben ein Grundverständnis schon, dass wann immer Klima sich verändert, wir einen Einfluss auf die Biosphäre nehmen. Aber das zu modellieren, davon sind wir noch, diesen Bogen zu modellieren, davon sind wir noch ein ganzes Stück weg. Wir haben jetzt gesehen, Biosphäre nimmt Einfluss auf Klima, Klima nimmt Einfluss auf Biosphäre. Und das bringt mich zu meinem dritten und letzten Punkt. Eigentlich geht es hier um eine Systemevolution. Und ich betrachte jetzt hier nur Klima und Biosphäre, eigentlich müsste man andere Parameter dazu nehmen. Und wenn wir Klimawandel und Biosphäreninteraktion als eine Systemevolution betrachten, dann hat das bestimmte Konsequenzen. Zum einen sehen wir dann, es gibt dynamische Randbedingungen. Das heißt, wann immer wir was in der Zeit vor und zurück gehen, es verändert sich eigentlich alles. Es verändert sich eigentlich, und das ist irgendwo der Tod natürlich für alle Modellierer, nicht? Sie wollen bestimmte Randbedingungen haben. Das heißt aber eben, eigentlich müssten wir alles dynamisch gekoppelt modellieren können und dürfen uns fast auf keine Randbedingungen stützen. Dass das so ist, habe ich Ihnen an diesem einen Beispiel mit dem Biom bereits gezeigt. Eben auch solche Randbedingungen verändern sich. Ein zweiter wichtiger Punkt ist der, wir haben eigentlich keine Gleichgewichtszustände. Es gibt auf dieser Erde keine Gleichgewichtszustände. Und nicht zuletzt eben genau wegen der Biosphäre. Wir wissen, dass die Blattphysiognomie in engem Bezug steht zum Klima. Bestimmte Plattformen, wie Sie da unten sehen, sind angepasst an bestimmte Klimaverhältnisse. Und das können Sie über solche Plots dann geografisch genau berechnen, wie die miteinander korreliert sind, bestimmte Plattformen mit bestimmten Klimatypen. Und jetzt können Sie aber nachher auch genau hingucken. Sie sehen, das ist korreliert. Sie sehen aber die Residuen, wo diese Korrelation überhaupt nicht stimmt. Und das ist jetzt hier ein bisschen schwach. Überall, wo Sie so rosa, blau Punkte haben, da ist die Blattphysiognomie und das Klima eben genau nicht im Gleichgewicht. Sie haben verschiedene Regionen, wo Sie ein Gleichgewicht haben. Das sind eher diese grauen. Und dann haben Sie eine ganze Reihe von Regionen, wo Sie genau nicht im Gleichgewicht sind. Das heißt, wir müssen einfach damit rechnen, wann immer wir was verändern, wir sind nie in einem Gleichgewichtszustand. Das hat auch weitreichende Konsequenzen letztlich, wenn Sie nachher prognostizieren wollen, wo kommen denn unsere Arten künftig nachher vor. Das ist die heutige Verbreitung einer Art, dieser hier. Das wäre die Prognose, wo die Art künftig vorkommen könnte unter Klimaerwärmungsszenarien. Da wird sie aber tatsächlich nicht sein, weil sie natürlich wandern muss. Und die Modelle, die man jetzt anfängt zu entwickeln, die tatsächlich auch Migration mit berücksichtigen, zeigen dann zum Beispiel solche Veränderungen. Das heißt, wir müssen damit leben, dass wir permanent mit Nichtgleichgewichtszuständen arbeiten müssen. Ein dritter Punkt, und der ist besonders schwierig, ist, wir kriegen eine ganze Reihe von hochkomplexen Reaktionen, sogenannte SOC oder auch Hysteresis-Phänomene. SOC ist den Erdbebenleuten natürlich bestens bekannt, Self-Organized Criticality. Paradebeispiel sind so Reishaufen oder Sandhaufen, nicht? Die wachsen, wenn sie da permanent draufrieseln lassen, dann wachsen die und machen immer wieder kleine Lawinen. Die gehen immer hoch und kollabieren wieder, werden selbst organisiert kritisch, machen kleine Katastrophen oder größere. Und die Häufigkeit dieser Katastrophen, die können Sie nun auftragen gegen die Größe dieser Katastrophen, also wie viele Sandkörner oder Reiskörner da runterrutschen. Und dann kriegen Sie in einem Log-Log-Plot so eine Gerade. Das heißt, die kleinen Katastrophen sind häufig und die großen Katastrophen sind selten. Und das ist ein typisches Muster für eine Self-Organized Criticality. Und das sind Phänomene, die Sie ganz weit finden, verbreitet finden in der Natur. Erdbeben folgt diesem Muster, aber eben zum Beispiel auch Kriegsfolgen, zum Beispiel Todesfälle bei Kriegen, Häufigkeit von Kriegen. Das geht also bis ins Verhalten und eben wahrscheinlich auch bis ins Aussterben und eben auch bis in das Klimageschehen letztlich hinein. Das Problem ist, wenn Sie tatsächlich solche Self-Organized Criticality-Phänomene haben, dann können Sie nur noch statistische Vorhersagen machen. Also eben, wie wahrscheinlich sind große und wie wahrscheinlich sind kleine Katastrophen. Aber Sie können nicht sagen, um 18 Uhr am 23. November wird diese Katastrophe passieren. Ein anderes Thema neben diesem Self-Organized Criticality sind diese komplexen Reaktionen, die von einer Arbeitsgruppe und Herrn Schäffer in mehreren schönen Publikationen auch ausführlicher dargestellt werden. Hier unten sind aufgetragen Umweltveränderungen und das ist Ökosystemreaktionen. Sowas wünschen wir uns. Dann ist es einigermaßen linear und wir können vernünftig damit arbeiten. An das haben wir uns inzwischen schon gewöhnt. Das sind sogenannte Tipping Points. Nicht genauso, wie wir es vorhin schon am Ozean oder auch bei der festen Erde kennengelernt haben. Das heißt, es gibt nicht lineare Reaktionen. Sie verändern einen Umweltparameter, passiert lange Zeit nichts. Erst wenn Sie in eine bestimmte Grenze gehen, dann geht es auf einen Schlag runter. Mit den Tipping Points können wir schon besser leben. Schwieriger wird es mit diesen Formen der Hysteresis. Da ist der Hin- und der Rückweg nämlich unterschiedlich. Das heißt, Sie fangen hier an, gehen mit Ihren Umweltparametern nach rechts und hier ist Ende und Sie springen auf einmal runter. Also Sie haben praktisch einen Tipping Point hier und gehen dann da unten weiter. So, jetzt gehen Sie aber zurück mit dem Umweltparameter und dann geht es bis hierher und dann springen Sie da zurück und so. Das heißt, Hin- und Rückweg sind unterschiedlich. Und genau solche Phänomene finden wir verstärkt in der Natur und nicht zuletzt eben als Folge von Biosphäre. Also zum Beispiel solche Zustände, Trockenheit, Biomasse. Nicht? Also letztlich zeigt das Ihnen eine Verteilung von Vegetation, die dann immer spärlicher wird. Nicht? Und das geht bis hierher Und dann springt sie auf einmal nach unten, dann verschwindet die Biomasse auf einmal. Und wenn sie zurück wollen, dann müssen sie sehr viel weiter zurückgehen, bis es dann plötzlich wieder nach oben geht. Bekanntes Beispiel, was fast so etwas wie ein Schulbuchbeispiel ist, sind die Karyophyten und Phosphate. Hier unten sind Phosphate aufgetragen, das ist Armleuchteralgen in einem See. Da oben sind viele und da unten sind wenige. Armleuchteralgen gelten als Anzeiger für klares, gutes Wasser. So, jetzt haben Sie hier oben, fangen Sie an in Ihrem See. Der See ist sauber, Sie haben ganz viel Karyophyten. Dann kommt zunehmend Phosphat rein. Den Karyophyten passiert erstmal nichts, ab hier kollabieren sie plötzlich. So, und dann sind alle Karyophyten hier weg, ab dieser Phosphatkonzentration. Jetzt machen sie eine schöne Kläranlage, nehmen das Phosphat langsam raus. Was passiert? Es passiert lange Zeit gar nichts und dann erst geht es hinten wieder hoch. Nicht? So diese typische Hysteresis-Schleife. Das heißt, sie haben letztlich für einen Zustand ihrer Umweltbedingungen hier zwei verschiedene Systemzustände, die eigentlich stabil sind. Und sowas mag an vielen Stellen eine wichtige Rolle spielen. Ich zeige Ihnen hier ein Problem, was uns Geowissenschaftler auch umtreibt. Das ist die Klimaentwicklung. Hier sind Millionen Jahre, 60 Millionen, 30 Millionen heute. Nehmen Sie das hier als die Temperaturentwicklung des Winters in Europa. Und das hier ist die CO2-Entwicklung, wie wir sie rekonstruieren können. Da sehen Sie so ab 50 Millionen bis etwa 25 Millionen wird es permanent kälter. Und das ist gekoppelt auch hier mit CO2-Reduktion. Das würden wir noch verstehen. Aber dann sehen Sie, gibt es hier so etwas wie ein mittelmiozänes Optimum. Zackert es ein bisschen, geht es hier runter. Und da sehen wir hier im CO2 fast nichts. Hier das Ganze nochmal mit dem Marinen auch gekoppelt. Das ist die Marinekurve. Temperaturkurve, die eigentlich eine Ozean-Bodentemperaturkurve ist. Da oben ist es kalt, da unten ist es warm, das ist 50 Millionen. Da sehen Sie, da geht die Temperatur runter. Das ist die europäische Wintertemperaturkurve und das ist das CO2. Nicht? Da sehen Sie, bis hierhin passt es grob, aber dann diese Veränderungen da und das runter, da sehen wir bisher, zumindest nach den bisherigen Daten, noch keine klare Kopplung mit CO2. Das heißt, es mag in der Tat sein, dass wir beim CO2 und Biosphäre und Klimasystem tatsächlich auch so einen Zustand haben. Je nachdem, woher Sie kommen, haben Sie zu einem CO2-Zustand einen anderen Typ von Klimasystem. Es hängt eben von dem Pfad ab, woher Sie kommen. Kommen Sie von hierher oder kommen Sie von daher? Offene Fragen, aber immerhin prüfenswert. Damit bin ich eigentlich durch. Das heißt, wenn wir die Interaktion Klima und Biosphäre eigentlich als eine Systembetrachtung anschauen, also als eine Systemevolution anschauen, dann habe ich mit diesen Komplikationen zu rechnen. Ich habe dynamische Randbedingungen, ich habe Nichtgleichgewichtszustände und ich habe eben hochkomplexe Systemreaktionen, die wir heute immer noch nicht vernünftig verstehen. Das heißt also, unser Problem ist eben nicht nur, dass wir nicht genau modellieren können, wie Biosphäre dynamisch das Klima beeinflusst oder wie das Klima dynamisch die Biosphäre beeinflusst, sondern letztlich auch dieses gesamte Wechselwirkungssystem. Und damit komme ich zu meinem Fazit. Ich denke, wir müssen akzeptieren, dass Klimawandel ein Systemprozess ist, der aus physikochemischen und biologischen und natürlich, seit es den Menschen gibt, auch kulturellen Prozessen besteht und dass der Klimawandel eigentlich ein historischer Prozess ist, der keinen Gleichgewichtszustand hat. Das ist schon eine sehr entscheidende Aussage. Ich zeige Ihnen hier ein Bild, was auf einen Schlag die gesamte Evolution des Planeten Erde über die letzten 4 Milliarden Jahre zeigt. Nicht? Das ist der Anfang und da stehen wir heute. Am Anfang gibt es nur Moleküle, vor etwa 3,5 Milliarden gibt es Leben. Ab da gibt es oxygene Photosynthese, ab 500, 600 Millionen gibt es Biomineralisation, ab 350 Millionen gibt es Landpflanzen und dann Wälder und ja, Homo sapiens gibt es seit 200.000 Jahren. Und je nachdem, wo Sie stehen, ist das Klimasystem eben völlig anders definiert. Am Anfang ist es rein physikochemisch. Ab hier, ab 3,5 Milliarden, ist es wirklich physikochemisch und biologisch. Und seit es uns gibt, ist es eben, also 200.000 Jahre oder sagen wir zumindest mal ab dem Neolithikum, spielen eben kulturelle Prozesse eine entscheidende Rolle. Und das muss man einfach ernst nehmen. Nicht? Es ist ein historischer Prozess, der permanent weitergeht und der keinen Gleichgewichtszustand hat. Dritter wichtiger Punkt hier, die Biosphäre trägt entscheidend zu so hochkomplexen Reaktionen bei. Die würden es auch geben ohne Biosphäre, aber mit der Biosphäre haben wir verstärkt solche hochkomplexen Systeme. Die Biosphäre ist eine Schlüsselkomponente, nicht nur ein Epiphänomen, sondern ist eine Schlüsselkomponente im Klimasystem. Und das impliziert aber für mich umgekehrt auch, sie sollte bei Mitigations- und Adaptationsstrategien eine wichtige Rolle spielen. Das heißt, das, was die Biosphäre natürlicherweise macht, sollte eigentlich von uns verstärkt genutzt werden, um, sagen wir mal, Klimasystemzustände zu erreichen, die für uns als Menschen besonders geeignet und günstig sind. Da gibt es durchaus Ansätze. Ich verweise hier nur auf Arbeiten von Herrn Antonietti, der, sagen wir mal, ein CCS-System vorschlägt, das eigentlich eher über Biomasse geht und nicht CO2 raus. Ähnliche Vorschläge gibt es durchaus auch über, sagen wir mal, Wälder aufforsten und anschließend Einbringen der Wälder letztlich in den Untergrund. Die letzten zwei Punkte da sind dann eher die allgemeinen. Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, bei allem, was wir bereits jetzt tun, so etwas wie eine Systeminitiative zu starten, bei dem wir wirklich versuchen, das Klimasystem als Ganzes zu sehen. Nicht nur die Atmosphäre, auch nicht nur die Biosphäre, wie wir das tun, oder nur den Ozean, sondern eben wirklich die gebündelte Kompetenz zusammenzubringen, um ein dynamisches Systemverständnis und auch eine dynamische Systemmodellierung zu erreichen. Das hat auch weitere Konsequenzen, nach was wir eigentlich suchen. Heute suchen wir immer noch sehr stark nach Treibern des Klimawandels. Wenn wir das als System anschauen, dann suchen wir sehr viel stärker nach Triggern, nach Auslösern, weil letztlich nachher sich das System selbst auch entwickelt. Ein letzter Punkt, der mit dem eng zusammenhängt, das, was wir heute haben, das Klimaproblem, ist tatsächlich nur ein Problem, Teilproblem des gesamten Problems. Deswegen hatte ich ihn vorhin auch kurz versucht, deutlich zu machen, Biosphäre ist auch ein Wert für sich. Nicht? Und eigentlich geht es in diesem Gesamtkontext um ein Global Change Problem. Und ich behaupte aber, genau mit so einem Systemansatz kann man sich diesem Klimaproblem mit einer fairen Chance zu einer sinnvollen Lösung für uns alle nähern. Vielen Dank.